Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 83. Folge des Podcasts des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, bin Geschäftsführer hier im Institut und mein heutiger Co-Host, freue ich mich sehr darüber, bist mal wieder du, lieber Felix, Felix Fernholz, rheinischer Notarassessor. Schön, dass du mit dabei bist.
Freue mich, hier zu sein.
Du hast uns ein Gutachten mitgebracht, das also ganz frisch aus deiner Feder stammt. Wir haben das Datum 1.12.2025 auf diesem Gutachten stehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Folge ja vermutlich, oder würden wir uns freuen, zwischen dem Brennen der zweiten Kerze auf dem Adventskranz und der dritten. Wir sind also ganz, ganz aktuell. Wir haben einen Fall zu besprechen, in dem geht es darum, dass bei der Beurkundung ein kleiner Fehler unterlaufen ist und man sich jetzt die Frage stellt, wie kann man den korrigieren. Ich stelle den Sachverhalt einmal vor. Beurkundet wurde ein Kaufvertrag und auf Verkäuferseite hat eine GmbH und Co. KG gehandelt. Jetzt gibt es bei dieser GmbH und Co. KG eine kleine Besonderheit. Sie besteht nämlich, wenn man sich den Gesellschafterkreis ansieht, nur aus GmbHs. Es gibt zwei GmbHs. Die eine GmbH ist die Komplementärin und die andere GmbH ist die einzige Kommanditistin. Und im Urkundseingang, also im Rubrum der Urkunde, ist ein Fehler unterlaufen. Da ist nämlich der Geschäftsführer aufgetreten. Geschäftsführer ist wiederum bei beiden GmbHs dieselbe Person, die auch bei beiden GmbHs einzelvertretungsberechtigt ist. Der Geschäftsführer aufgetreten und der Geschäftsführer also handelnd für die eine GmbH, diese wiederum handelt als Komplementärin für die KG. Und jetzt können Sie sich schon vorstellen, auf Ebene der Bezeichnung dieser Komplementär-GmbH ist ein Fehler unterlaufen. Man hat nämlich da blöderweise die Kommanditisten-GmbH reingeschrieben. Also wenn man es mal übersetzt, steht da im Grunde, der Geschäftsführer handelnd für die Kommanditisten-GmbH, diese wiederum handelnd als Komplementärin für die KG. Also schlichtweg eine Falschbezeichnung der Komplementär GmbH, statt die Komplementär GmbH richtig zu bezeichnen, hat man den Namen der Kommanditisten GmbH da eingesetzt. Das kann ich mir vorstellen, passiert ja vielleicht je nach Notarprogramm auch mal, dass es sozusagen automatisch dann in die Word-Vorlage reingezogen wird. Aber jedenfalls, so ging die Urkunde zum Grundbuchamt. Und das Grundbuchamt moniert es und sagt, oh, das ist ein schwerer Fehler. Da muss also jetzt korrigiert werden und wir halten diesen Fehler auch für so schwer, dass da jetzt nicht ein Korrekturvermerk des Notars nach 44a Beurkundungsgesetz genügt. Das ist keine offensichtliche Unrichtigkeit. Also hier brauchen wir mehr. Hier muss nochmal nachgenehmigt werden oder hier muss auf jeden Fall nochmal intensiver in diese Urkunde eingegriffen werden. Der Notar hat die Anfrage zu uns geschickt mit der Bitte zu prüfen, ob das Grundbuchamt hier recht hat, ob man hier wirklich nicht nach 44a Beurkundungsgesetz eine, naja, wohl offensichtliche Unrichtigkeit berichtigen kann oder ob er hier vielleicht mittels der Mitarbeitervollmacht, die in dem Kaufvertrag auch standardmäßig mit enthalten war, eine nachträgliche Korrektur erreichen kann. Jedenfalls, und das denke ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, können wir alle nachvollziehen, ist es jetzt kein Grund, aus dem man gerne die Beteiligten bittet, nochmal vorbeizukommen, um nochmal entsprechende Erklärungen abzugeben. Felix, du hast es dir genau angeschaut, mit dem Schwerpunkt natürlich auf 44a Beurkundungsgesetz. Dazu werden wir einige grundsätzliche Dinge hören und die ist aber dann, und deswegen wollten wir diese Folge auch, dieses Gutachten auch unbedingt in den Podcast bringen, am Ende noch ein ganz interessantes materiellrechtliches Problem oder eine materiellrechtliche Fragestellung zu diesen Vertretungsverhältnissen bei der GmbH und Co. KG aufgefallen. Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sagen 44a Beurkundungsgesetz, entweder weiß ich schon alles oder brauche ich nicht, weil mir keine Fehler unterlaufen, dann haben Sie vielleicht da noch einen kleinen, ein bisschen was versteckt am Ende der Folge, was Sie dann auch noch darüber hinausgehend interessieren kann. Felix, sei so nett, leg mal los. Also wir haben Falschbezeichnung der Komplementär GmbH beim Handeln einer GmbH und Co. KG. Im Rubrum kann man das berichtigen? Wie berichtigt man das? Wo fangen wir an?
Also am Anfang waren es dann eher so ein paar technische Aspekte, die wir damals, also es hat auch erst ein Telefonat mit dem Notariat stattgefunden, so ein paar technische Aspekte grundsätzlicher Natur zu diesem 44a Absatz 2 Beurkundungsgesetz, Verfahren der Berichtigung offensichtlicher Unrichtigkeiten, wo man das Gefühl so ein bisschen gewinnen konnte, dass das unklar ist eigentlich, was mache ich da überhaupt, was ist das technisch?
Spricht ja eigentlich für den Notar. Also offensichtlich hat er bis jetzt noch nie Fehler gemacht. Ja, genau. Aber jetzt ist es halt nochmal passiert. Gewissermaßen, jetzt ist er im 44a Absatz 2 Beurkundungsgesetz. Du hast die Norm genannt, ich lese sie pflichtbewusst vor. Da heißt es, offensichtliche Unrichtigkeiten kann der Notar auch nach Abschluss der Niederschrift durch einen von ihm zu unterschreibenden Nachtragsvermerk richtigstellen. So mal der Satz 1 der Vorschrift.
Genau, und das war letztlich, glaube ich, auch so ein Punkt, diese Unklarheit über dieses Verfahren an sich, die dann in der Praxis auch häufiger anzutreffen ist, wenn so Berichtigungsvermerke angefertigt werden, liest man dann häufig so einen Satz wie: Ich nehme Bezug auf die mir oder den Mitarbeitern erteilte Vollmacht und berichtige meine Urkunde wie folgt. Das ist, wenn man sich mal genau anguckt, nicht ganz richtig, weil dieses 44a-Verfahren zur Berichtigung offensichtlicher Unrichtigkeiten ist kein Verfahren, wo ich jetzt irgendwelche Erklärungen als Bevollmächtigter der Beteiligten ändere oder klarstelle. Mhm. Das ist ein Verfahren, das dient im Grundsatz der Behebung von Verlautbarungs- bzw. Protokollierungsmängeln in der notariellen Niederschrift. Ich brauche also eine gewisse inhaltliche Erklärung, die steht fest. Und die ist aber versehentlich in aller Regel in der Urkunde nicht so wiedergegeben, wie sie tatsächlich materiellrechtlich die Einigung stattgefunden hat. Dieses 44a-Verfahren hat dann unter der Voraussetzung, dass solche so ein Abweichen des protokollierten Inhalts von der eigentlichen Einigung offensichtlich ist, die Möglichkeit vorgesehen, dass der Notar in einem solchen Fall hingehen kann und durch einen Nachtragsvermerk diese Urkunde berichtigen kann, sprich, er hat dann einen Vermerk anzufertigen, entweder unter den Unterschriften oder aber, wenn die Urkunde bereits in der elektronischen Urkundensammlung verwahrt wird, dann auf einem gesonderten Blatt, welches dann mit der Niederschrift zu verbinden ist.
Okay, das betrifft ja sozusagen das Verfahren, wenn ich feststelle, die Voraussetzungen des 44a Absatz 2 Beurkundungsgesetz liegen vor. Ich bin also ermächtigt, diesen Nachtragsvermerk zu machen, beziehungsweise diese offensichtliche Unrichtigkeit zu berichtigen. Man wird ja auch sagen müssen, wenn mir das auffällt als Notar, dass das da oder als Notarin, dass es da so eine offensichtliche Unrichtigkeit gibt, dann sollte ich das natürlich auch berichtigen. Also da gibt es ja, dass es kann, das hier in der Vorschrift steht, das darf man jetzt nicht so verstehen, dass man es dann nicht machen muss oder es auch einfach sein lassen kann, wenn es einem auffällt. Aber das jetzt hier sozusagen nur am Rande. Der erste Punkt, den du angesprochen hast, den möchte ich nochmal ansprechen. Die Kompetenz oder die Rechtsmacht zur Berichtigung einer solchen offensichtlichen Unrichtigkeit, die folgt unmittelbar aus dem Gesetz. Da bedarf ich nicht als zweiten Schritt oder als Hilfsmittel noch dieser Vollzugsvollmachten oder dieser Mitarbeitervollmachten, die ja häufig in notariellen Urkunden dann natürlich auch aus praktischen Gründen und berechtigterweise dann noch enthalten sind. Ja.
Absolut. Also okay. Sinnvollerweise sind die natürlich immer drin. Darüber lässt sich, glaube ich, gar nicht streiten. Nur hier in dem Verfahren, das kann ich machen, das ist ein Amtsverfahren, das mache ich unabhängig davon, ob ich eine Vollmacht habe oder nicht.
Okay, ja,
und wie du richtigerweise gesagt hast, das ist auch herrschende Meinung. Ich habe zwar ein Stück weit ein Ermessen dahingehend, ob ich selber zu der Schlussfolgerung gelange, hier liegt eine offensichtliche Unrichtigkeit vor. Wenn ich aber der Einschätzung als Notar bin, hier liegt eine offensichtliche Unrichtigkeit vor, dann bin ich nicht nur berechtigt, die Urkunde zu berichtigen, dann bin ich verpflichtet, die Urkunde.
Also dann verdichtet sich dieses Kann sogar zu einem Soll, ja, um dann hier entsprechend in der Diktion des Beurkundungsgesetzes auch zu bleiben. In Ordnung. Das heißt, wir müssen uns dann konkret die Frage stellen, liegen denn die Tatbestandsvoraussetzungen für diese offensichtlichen Unrichtigkeiten, für diese Berichtigung einer offensichtlichen Unrichtigkeit hier vor? Da gibt es so ein paar Fälle, die sind glasklar, also so einfache Schreibfehler, bei denen völlig klar ist, da sind halt nur irgendwie Buchstaben vertauscht oder fehlt vielleicht nur irgendwie eine Ziffer. Man dann sagen kann, okay, das kann man auf jeden Fall korrigieren. Im Einzelfall ist es natürlich schwierig, weil sowohl offensichtlich als auch Unrichtigkeiten natürlich ein bisschen auslegungsbedürftige und ausführungsbedürftige Begriffe sind. Ein bisschen Streit gibt es ja bei der Frage des Verständnisses des Begriffs offensichtlich. Also wenn ich jetzt als Urkundsperson da eine Urkunde mache und dann haben die Beteiligten mir gegenüber irgendwas erklärt und ich habe es halt versehentlich falsch aufgeschrieben. Also es gibt diesen Verlautbarungsmangel, die tatsächlich materielle Erklärung war A und protokolliert ist aber B. Dann war es für mich als Notar, war das natürlich offensichtlich. Wenn jetzt aber jemand Drittes sich die Urkunde anguckt, dann wird er ja sagen, also der war ja nicht dabei bei der Beurkundung. Also für wen muss es denn offensichtlich sein? Muss es für jedermann offensichtlich sein oder muss es nur für den Notar offensichtlich sein? Wie geht man daran?
Also es gibt eine Auffassung, die Position vertreten wir halt immer, und das dürfte auch die ganz herrschende Auffassung in der Kommentarliteratur sein, die da sagt, an der Stelle, ob das für jedermann offensichtlich ist. Man kann ja auch trefflich darüber streiten, wann ist schon mal was für jedermann offensichtlich. Das müsste ja dann ein verschwindend geringer Anwendungsbereich sein. Denn dann würde es letztlich wieder darauf hinauslaufen, dass wir in so einen Fall kommen, wo im Prinzip doch wieder nur Schreibfehler zu berichtigen sein können, weil die sind dann vielleicht für jedermann offensichtlich, viele Punkte aber nicht. Es kann ja sein, theoretisch hat eine Vorbesprechung mit dem Notar stattgefunden. Es sollte was Bestimmtes protokolliert werden. Das ist dann aber nicht für jedermann offensichtlich, was da vorher stattgefunden hat. Für den Notar aber im Prinzip schon. Und wir vertreten da die Auffassung, herrschende Auffassung in der Kommentarliteratur auch, es muss für den Notar offensichtlich sein.
Dafür spricht ja diese Genese der Norm. Also es gibt ja zu diesem 44a Beurkundungsgesetz eine Vorgängernorm, in der war die Rede von offensichtlichen Schreibfehlern. Beim Schreibfehler wird man sagen, okay, die sind für jedermann offensichtlich, da passt irgendwas nicht. Ja. Während wir natürlich bei offensichtlicher Unrichtigkeit auch so ein gewisses Indiz aus der Gesetzgebungsgeschichte haben, dass damit sich der Anwendungsbereich der Norm unter Umständen auch halt weiter zu verstehen hat, als es nach der Vorgängernorm der Fall war. Okay. Also wir, wenn man jetzt bei uns anfragt zu der Frage 44a Beurkundungsgesetz, dann weisen wir natürlich brav auf die Gegenansicht hin, die ja doch auch immerhin mal 2012 vom OLG München vertreten wurde, aber wir meinen dann eben, ich denke auch mit guten Gründen, dass man hier auf die Perspektive der Urkundsperson abstellen kann, Notarin oder Notar, ist es für ihn offensichtlich, für sie offensichtlich, ja oder nein, darauf wird es ankommen. Ja. Okay, gut, das heißt, wir haben natürlich, man muss dann immer im Einzelfall gucken, das machen wir auch gleich, ob wir so eine Unrichtigkeit haben.
Und ob es auf den Meinungsstreit überhaupt
ankommt. Und ob es vielleicht auch auf den Meinungsstreit überhaupt ankommt, die Konstitution kann es natürlich auch geben. Aber so im Ausgangspunkt, wir sind im Rahmen dieses Verfahrens 44a Beurkundungsgesetz hier wohl schon ganz gut aufgehoben. Einen kleinen Schlenker hast du jetzt in dem Gutachten noch gemacht, den ich auch ganz interessant fand. Du hast dich nämlich auch noch mit der Frage auseinandergesetzt, ob ein solcher Nachtragsvermerk nach 44a Beurkundungsgesetz irgendetwas am Beweiswert der Niederschrift ändert. Also wir haben ja den Grundsatz 415 ZPO, öffentliche Urkunden. Und jetzt kann man ja sagen, naja, so nach dem Motto, da ist im Nachhinein nochmal was verändert worden wegen dieses Nachtragsvermerks, ist jetzt vielleicht dadurch der Beweiswert der Urkunde gesunken. Schieben wir das an der Stelle mal ein, Felix.
Ja. Gerne. Es gibt ja diese Grundsätze allgemein bei öffentlichen Urkunden, wie du schon gesagt hast, den vollen Beweis erbringen öffentliche Urkunden für die Richtigkeit nach 415 Absatz 1 ZPO. Die Ausnahme ist, die Urkunde ist mit äußeren Mängeln behaftet. Da wird dann immer mal genannt, Durchstreichung, Radierung und irgendwelche Ergänzungen, die da vorgenommen worden sind. Nicht gemeint ist aber ganz klar, wenn ich in einem notariellen Amtsverfahren hier so eine Berichtigung vornehme, dann ist dieser Berichtigungsvermerk seinerseits wieder eine eigenständige öffentliche Urkunde so gesehen, der wieder den vollen Beweiswert des 415 erbringt und ich als Grundbuchamt bin erstmal im Ausgangspunkt gehalten. Wenn der Notar das Verfahren über die Berichtigung offensichtlicher Unrichtigkeiten eingehalten hat, sprich er hat diesen Vermerk auf einem separaten Blatt in aller Regel angefertigt, mit der Urschrift verbunden und mir das dann entsprechend korrigiert in korrigierter Version als neue Ausfertigung, beglaubigte Abschrift zugeschickt.
Wie auch immer,
dann bin ich erstmal gehalten, als Grundbuchamt dieser Urkunde den vollen Beweiswert zuzumessen. Also ich kann jetzt nicht sagen, nee, das ist nicht mehr das, was ursprünglich drin stand, also ist jetzt der Beweiswert
gemindert. Das dürfte auch praktisch jetzt, also nehme ich mal an, wir haben das jedenfalls hier in der Gutachtenpraxis noch nicht gehabt, glaube ich, noch kein Thema sein, aber der Gedanke ist ja trotzdem interessant, deswegen finde ich es gut, dass du das da auch ausgeführt hast. Also man hat natürlich, wenn man das zu Ende denken würde und sagt, naja, der Beweiswert wäre gemindert, würde sich ja die Frage stellen, was bedeutet das für die Tauglichkeit dieser Urkunde im Grundbuchverfahren?
Ne? Ja, und dann hätte man ein Riesenproblem, weil dann wird man irgendwie in diese Grundsätze kommen, das Gericht entscheidet nach seinem Ermessen im Rahmen der freien Beweiswürdigung, wie dieser Urkunde noch einen Beweiswert zukommt. Also da ging eine erhebliche Rechtssicherheit verloren. Das kann nicht gewollt sein.
Ich glaube, das ist trotzdem für die Kolleginnen und Kollegen, auch für mich ganz, ganz lehrreich, das ein bisschen so im Hinterkopf zu haben, dass sozusagen die Qualität dieser Niederschriften als öffentliche Urkunden dadurch nicht irgendwie verringert wird. Es sieht natürlich nicht so schön aus, also auf einer rein handwerklichen Ebene, wenn hinten an der Urkunde eine 44a Absatz 2 Beurkundungsgesetz Berichtigung dranhängt. Aber sie macht diese Urkunde in ihrer Funktionalität in keinster Weise kaputt. Sie beeinträchtigt sie nicht. Das ist ja was man sich schon so ein bisschen mitnehmen kann. Also die Folgeprobleme können sich daraus dann eigentlich nicht ergeben. Das ist das, worauf ich da hinaus will. Ja, und jetzt gehen wir mal so ein bisschen in den Sachverhalt rein. Also ich wiederhole nochmal, wir haben auf der Verkäuferseite diese GmbH und Co. KG und da steht jetzt, wenn ich es nochmal so ausdrücken kann, der Geschäftsführer handelt für die Kommanditisten GmbH, diese wiederum als Komplementärin der KG. Ja. Und was man sich auch gleich merken kann, ist, der Geschäftsführer, nochmal zur Erinnerung, ist ja bei beiden Gesellschaften derselbe und der ist auch bei beiden einzelvertretungsberechtigt. Also der kann beide vollumfassend vertreten. So steht es, wenn man es jetzt ganz oberflächlich oder vordergründig liest, vorne im Rubrum. Die Komplementär GmbH ist da namentlich nicht genannt. Ja. Felix, offensichtlich Unrichtigkeit? Ja oder nein?
Also aus meiner Sicht ganz klar ja, und zwar nach beiden Auffassungen ja. Mhm.
Also hier dürfte beide Auffassungen,
also beide Auffassungen
was diese Offensichtlichkeit angeht.
Was die Frage angeht, für wen es offensichtlich sein muss. Also hier in so einem Fall würde wahrscheinlich auch das OLG München, was damals die Position vertreten hat, es müsse für jedermann, also auch insbesondere außenstehende Dritte erkennbar sein. Hier ist ganz klar, ergibt sich aus dem Rubrum selbst, der wollte handeln für eine GmbH, diese wiederum handeln als Komplementärin. Also das steht da ausdrücklich drin im Urkundseingang, dass es die Komplementärin sein soll. Er hat sie halt nur falsch bezeichnet. Letztlich, es besteht auch überhaupt kein plausibler Grund. Es geht hier am Ende um eine Vertretung der KG. Als Geschäftsführer der Komplementär GmbH hat er Vertretungsmacht für die KG. Der, wenn es ein personenverschiedener Geschäftsführer der Kommanditisten GmbH wäre, der hätte keine Vertretungsmacht, die KG zu vertreten. Warum es für ihn entscheidend darauf ankommen soll, die KG zu vertreten in seiner Funktion, in der er die KG nicht vertreten kann, das niemand wahrscheinlich plausibel begründen. Durch diese Widersprüchlichkeit, es ist diese Widersprüchlichkeit im Rubrum selbst.
Die springt einem aus der Urkunde entgegen, und zwar für jeden. Ja, also eine gewisse Rechtskundigkeit wird man dann von diesem außenstehenden Jedermann wohl verlangen müssen. Ja. Aber jedenfalls kommt es nicht nur auf die Wahrnehmung des Notar an, da bin ich ganz bei dir. Also so zwei Kernargumente, die man auch so ein bisschen halt vielleicht festmachen kann. Das eine ist, da steht ja als Komplementärin für die KG. Und daraus ergibt sich ja, naja, diese GmbH ist ja nicht die Komplementärin, gemeint war aber die Komplementärin. Das ist ein Indiz, dass wir es hier mit einer offensichtlichen Unrichtigkeit zu tun haben. Und der andere ist, das hast du ja auch überzeugend dargelegt, wenn es so gemeint gewesen wäre, wie es da steht, wird es ja nicht aufgehen. Also es kann ja jetzt nicht sein, dass man sagt, hier wird jetzt im Nachhinein irgendein Wille untergeschoben oder hier wird richtig, wenn man da jetzt einen Nachtragsvermerk machen würde.
Das Grundbuchamt im konkreten Fall, und an der Stelle wird es endgültig falsch, gesagt hat, sie verlangen die Genehmigung der Komplementär GmbH. Also das wäre auf jeden Fall falsch. Also
das wollte das Grundbuchamt.
Das Grundbuchamt ganz konkret.
Die also Genehmigung, eine Genehmigung der Komplementär GmbH.
Weil die ja in der Urkunde nicht aufgetreten sei. Das war das, was konkret gefordert wurde.
Also das Grundbuchamt hat sozusagen gesagt, da hat jetzt der nicht zur Vertretung berechtigte Kommanditist die KG vertreten.
Ja.
Damit haben wir einen schwebend unwirksamen Vertrag und den muss jetzt die Komplementär GmbH genehmigen.
Ja, so hat das Grundbuchamt genau, nämlich dann gedacht. Genau, und das ist halt schon mal im Ausgangspunkt falsch gedacht, weil selbst wenn wir das jetzt so hätten, wir würden unterstellen, das ist so richtig, der wollte zwingend als Geschäftsführer der Kommanditisten GmbH auftreten und konnte insoweit die KG, die ja materiell die Rechtsfolgen dieses Vertrages treffen sollen, nicht wirksam vertreten. Dann hätten wir in der Konsequenz einen Vertreter ohne Vertretungsmacht. Nichtsdestotrotz geht es dann immer noch der Sache nach, am Ende um eine Genehmigung der KG. Also die KG könnte nachher den Vertrag, wenn überhaupt, zu genehmigen. Das heißt, die könnte organschaftlich wieder durch die Komplementär, aber die könnte auch theoretisch, wenn es einen rechtsgeschäftlich Bevollmächtigten gäbe, durch irgendeinen Dritten.
Na logisch, wenn das Grundbuchamt recht hätte, müsste es trotzdem konsequenterweise die Genehmigung durch die KG verlangen, weil die ist ja der betroffene Rechtsträger. Okay, da bin ich dabei. Also wir kommen hier zu dem Ergebnis, dass man eine Berichtigung nach 44a Absatz 2 Berufungsgesetz auf jeden Fall machen kann. Also das lässt sich auch stützen durch entsprechende Parallelfundstellen.
Vielleicht noch so ein kleiner Hinweis, weil da so ein kleiner Streit, also ist eigentlich weitestgehend ausdiskutiert, teilweise aufgemacht wird, auf den es hier nach unserem Dafürhalten nicht ankommt. Es ist so ein bisschen umstritten, ob und inwieweit ich Feststellungen zu den Beteiligten meiner Urkunde im Urkundseingang auch nach 44a Absatz 2 berichtigen kann, weil das ja nicht so gesehen der Inhalt der Erklärungen ist. Die ganz herrschende Meinung geht davon aus, Ich kann auch sogar die Feststellung zu den materiell zu den Beteiligten im Urkundseingang berichtigen. Darauf kommt es aber so gesehen nicht an, weil es geht hier nicht um die Frage Feststellungen zu den Beteiligten, weil Beteiligte sind immer nur die formell Beteiligten. Formell beteiligt ist aber immer nur die natürliche Person, die da gerade vor mir sitzt. Das ist hier der Geschäftsführer.
Aber selbst. Nicht die.
Die Frage, für wen er auftritt, ist dann wieder die Frage Inhalt seiner Erklärung. So, das ist auf die Problematik, kann ich überhaupt Feststellungen zu den Beteiligten berichtigen, gar nicht ankommt.
Ja, aber das ist wieder so ein bisschen eine allgemeine Problematik des 44a Absatz 2 Beurkundungsgesetz, beziehungsweise eine allgemeine Frage, das ist ja eigentlich kein Problem, zu 44a Absatz 2 Beurkundungsgesetz, nämlich gewissermaßen der sachliche Anwendungsbereich, wenn ich mir die Urkunde angucke. Die Urkunde besteht jetzt, sozusagen hier mal etwas vereinfacht, aus Feststellungen des Notars und halt Erklärung der Beteiligten, dass man die bei offensichtlichen Unrichtigkeiten im Bereich der Erklärung der Beteiligten die offensichtlichen Unrichtigkeiten dann eben berichtigen kann. Das ist klar und unumstritten. Und bei den Feststellungen des Notars gibt es aber wohl vereinzelt Gegenmeinungen. Das wäre ja ein bisschen, also das Ergebnis wäre auch strange. Das würde ja bedeuten, wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen die Personalausweisnummer aufnehme als Feststellung des Notars zur Identität, und dann vertippe ich mich, dass ich das dann nicht korrigieren können soll. Da erklärt sich irgendwie auch nicht, warum das so sein soll. Ja. Nee, in Ordnung. Aber wir sind ja hier gar nicht im Bereich der Berichtigung von Feststellungen des Notars, weil die Frage, wer hat für wen gehandelt, eine Frage des Inhalts der Erklärungen der Beteiligten sind. Okay, da bin ich einverstanden. Und jetzt kommt nochmal dieser Schlenker rein ins materielle Zivilrecht, den ich vorhin schon angeteasert habe, bevor es losging. Wir kommen hier zumindest mal, das ist ein erstes Zwischenergebnis, ganz klar zu dem Ergebnis Berichtigung nach 44a Absatz 2 Beurkundungsgesetz ist möglich. Das heißt, der Notar kriegt dieses Problem damit in den Griff, wenn er das Grundbuchamt natürlich davon überzeugt, dass es dann hier entsprechend vollziehen muss. Vielleicht muss man noch zur Ehrenrettung des Grundbuchamts sagen, den ersten Fehler hat hier schon der Notar gemacht. Ja, also dass die Ansichten oder die Einschätzungen des Ganzen, des Grundbuchamts dazu jetzt nicht in jeder Hinsicht überzeugen, ist richtig, ja, aber immerhin war ja Anlass des Ganzen auch ein Fehler des Notars. Gut, dann war jetzt dein Punkt, den du hier angesprochen hast, was du dich gefragt hast, naja, so allgemeines Stellvertretungsrecht, 164 BGB, kommt es überhaupt auf die Frage an, ob hier die Komplementitisten oder die Komplementär GmbH bezeichnet ist, Felix?
Ja, also man kommt am Ende letztlich wohl in so einen Bereich, der als recht ungeklärt in den dogmatischen Einzelheiten beschrieben werden muss. Es ließe sich letztlich vertreten, erstmal, dass man sagt, die Frage, in wessen Namen ich handle, da muss ich darauf abstellen, wen sollen die Rechtsfolgen dieses Vertrages treffen. Rechtsfolgen dieses Vertrages sollen am Ende die KG treffen, also weder die Komplementär GmbH noch die Kommanditistin. Es ließe sich argumentieren, dass man sagt, ja, die Frage, ob die Person die konkrete Einzelperson Vertretungsmacht hat für diese Person, ist eine davon zu trennende Frage. Er hat die zwar abzuleiten aus einer gewissen Funktion. Wenn sich jetzt aber nicht irgendwie zweifelsfrei erkennen lässt, dass er zwingend in einer bestimmten Eigenschaft handeln wollte, dann ist es kein Problem, weil objektiv betrachtet hatte er ja Vertretungsmacht. Er konnte die KG als organschaftlicher Vertreter, also als Organ, er wiederum als organschaftlicher Vertreter der Komplementär GmbH, dieser ihrerseits wieder Vertreterin, gesetzliche Vertreterin der KG, gesetzliche organschaftliche Vertreterin, konnte er sie ja vertreten. Es könnte dann überlegen, ob man sagt nicht, es kommt gar nicht darauf an, er war zur Vertretung berechtigt, was in der Urkunde steht, das mag zwar mit Blick auf 12 Beurkundungsgesetz und 17 Beurkundungsgesetz angezeigt sein, dass ich das in meine Urkunde reinschreibe, weil ich bin ja auch als Notar gehalten, das zu prüfen.
Die Vertretungsverhältnisse zu prüfen und dann eben auch offenzulegen.
Herleite. Aber letztlich, wenn ich da einen Fehler begehe, ist es unschädlich, könnte man drüber nachdenken, wenn ich dem Grundbuchamt anderweitig nachweisen kann, dass er aber aus einem anderen Rechtsverhältnis zur Vertretung der KG berechtigt ist. Ganz klar ist das letztlich nicht, weil jedenfalls in der Rechtsprechung, ganz herrschenden Rechtsprechung, gibt es seit 50 Jahren oder so, gibt es diesen Streit um die Person des Vertreter des Vertreters.
Der Vertreter des Vertreters, okay,
Geht letztlich darum, ob ich, im Prinzip dreht sich um Untervollmachten, ob der Hauptvertreter berechtigt ist, eine Vollmacht im eigenen Namen zu erteilen, die dann aber die Vertretende bindet und so gesehen der Untervertreter dann wiederum auftreten
kann,
so auftritt, dass er
seine die Rechtswirkung seines Handelns wiederum den Vertretenden
durchgeht.
Und durchgeht.
Es gibt dann teilweise diese
Formulierung. Ich muss mal kurz mich selber so ein bisschen wieder sortieren. Also wir sind im Grunde, wenn wir es nochmal am Anfang so vorstellen, wie sieht diese Urkunde auf Seite 1 aus? Wie sieht das Rubrum aus? Dann steht da ja, zumindest in den Formulierungen, die ich noch so im Kopf habe, der Geschäftsführer handelnd für die Komplementär GmbH, diese wiederum handeln für die KG. Wenn ich mir jetzt aber den 164 BGB daneben lege, so die allgemeine Norm, zum Vertreterhandeln, da heißt es ja eine Willenserklärung, die jemand innerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht im Namen des Vertretenen abgibt, wirkt unmittelbar für und gegen den Vertretenen. Und mir dann überlege, naja, wen will denn der Geschäftsführer hier eigentlich vertreten? Der will ja nicht die GmbH vertreten. Die GmbH soll ja kein Grundstück verkaufen, sondern der will die KG vertreten. Das heißt, die Frage, in wessen Namen handelt der? Der handelt im Namen der KG, ist davon zu trennen, wo kriegt er seine Vertretungsmacht her? Und wenn wir jetzt, wenn ich jetzt richtig gefolgt bin, dann ist es so, dass wir sagen, naja, der sagt ja im Rubrum, ich handle für die KG, und dass dann diese Bezeichnung der Kommanditisten Komplementär GmbH im Rubrum falsch ist, erschwert dem Grundbuchamt die Prüfung seiner Vertretungsmacht, aber die Prüfung der Vertretungsmacht kann, also die Vertretungsmacht kann auch auf anderem Wege nachgewiesen werden, in diesem sehr einfachen Fall durch Einsicht ins Handelsregister, weil da steht es ja alles drin. Also das heißt, diese beiden Fragen, in wessen Namen handle ich und wo kriege ich meine Vertretungsmacht her, die muss man materiellrechtlich sowieso auseinanderhalten, aber die könnte man vielleicht auch hier fruchtbar machen, um zu sagen, wäre alles nicht so schlimm gewesen.
Ja, also wie gesagt, das ist so, das ließ sich auf jeden Fall so vertreten. Also die Literatur sagt auch seit jeher, es gibt keinen diesen Vertreter des Vertreters nicht. Es gibt in der Rechtsprechung teilweise diese Formulierungen, die Rechtswirkungen. Und dogmatisch lässt sich gewissermaßen diese Geschäftsführerstellung der Komplementär GmbH auch als Vertreter des Vertreters begreifen.
Mhm. Ja gut, ich meine, die Komplementär GmbH vertritt die KG, genau, und der Geschäftsführer der
Komplementär GmbH leitet seine Vertretungsmacht allein von der GmbH ab, ohne dass da irgendwas auf der Ebene der KG passiert.
Okay, das wird zum Teil so,
Dann findet man teilweise jetzt nicht betreffend diese GmbH und KKG-Konstellation, aber in diesen Untervertretungsfällen, wenn ich dieses gestufte Verhältnis offenlege quasi, dass ich als Vertreter des Vertreters so auftrete, dass die Rechtswirkungen des Vertrages gewissermaßen durch den Hauptvertreter durchlaufen. Also ich handle ja für dieser wiederum für den Vertretenden, dass es durch diesen durchlaufen soll und dann wieder beim Vertretenden ankommt, sodass ich dann wieder sagen müsste, ja, dann durch den Durchlaufen, durch die Kommanditisten GmbH, dann wäre an der Ebene Schluss, weil diese wiederum nicht handeln könnte für die. Ob das so ist, ich habe da persönlich Zweifel. Ich hätte Sympathie dafür zu sagen, hier in so einem Fall ist es unschädlich. Grundsätzlich, wenn es jetzt nicht irgendwelche zwingenden Anhaltspunkte gäbe, hier in so einem Fall absurd, dass der aus irgendwelchen Gründen erkennbar im Namen der Kommanditisten GmbH auftreten wollte.
Um Rechtsgeschichte zu schreiben.
um
die Frage endlich mal zu klären. Ja, aber das war wohl hier sicherlich nicht gewollt. Der wollte einfach dieses Grundstück verkaufen. Ne? Ja. Aber das ist schon was, also diese Figur des Vertreters, und diese Frage, wie funktioniert das eigentlich? Wo kriegt man die Vertretungsmacht her? Welche Kompetenzen braucht vielleicht auch der Hauptvertreter für bestimmte Sachen? Das taucht bei uns ja gerade im Referat für Gesellschaftsrecht, in dem du ja auch eingesetzt bist, ganz häufig auf. Zum Beispiel bei so Fragen, wie ist es dann mit der Befreiung von 181 BGB auf diesen unteren Ebenen, also auf der Ebene des Untervertreters dann. Also durchaus sehr spannend. Es ist, wie du ja richtig sagst, in der Rechtsprechung und Literatur ein bisschen umstritten. Man kann, glaube ich, auch an der Stelle zugeben, auch wir am D&I sind uns jetzt nicht durch die Bank ganz einig, wie man damit umgehen soll. Für die Gutachten wird das natürlich immer dem Gebot des sichersten Weges entsprechend dann offengelegt und danach dann auch empfohlen. Das ist also kein Thema für unsere Arbeit nach außen, aber dogmatisch ist es ja schon toll, wenn man sich da mal, also vor allen Dingen, wenn ich mir jetzt überlege, wie oft habe ich vorgelesen, der Geschäftsführer handelnd für die Komplementär GmbH, diese wiederum handelnd für die KG. Und wenn man sich dann so überlegt, naja, die Komplementär GmbH, die handelt ja nicht. Also die hat ja auch, die kann ja nicht. Also handeln kann ja nur der Geschäftsführer. Ne? Also
Frage ist halt, wie weit will ich dieses Handeln für begreifen? Will ich das wirklich begreifen, als ich handle im Namen der GmbH, die wiederum, die handelt ja eigentlich gar nicht, sondern der wird nur mein Handeln unter Umständen zugerechnet und zur Zurechnung setzt aber eigentlich ja voraus, dass ich in deren Namen handle.
Aha.
Dass es aber durch die gestuft durchlaufen kann, um dann doch am Ende nur die KG zu treffen, weil eigentlich sind sich dann am Ende alle die unmittelbaren Rechtswirkungen dieses Vertrages treffen allein die KG und nicht die GmbH.
Ja, ja, klar.
Also die Komplementär GmbH mag als persönlich haftende Gesellschaft drin natürlich haften, aber unmittelbar ist sie aus dem Vertrag nicht berechtigt oder verpflichtet. Das ergibt sich dann halt vielmehr aus einer gesetzlichen Folge. Aber ja, am Ende ist da vieles im Detail.
Das vieles im Detail. Und wenn wir uns jetzt vorstellen würden, der würde jetzt irgendwie das Grundstück an sich selber verkaufen, wir hätten auch noch ein 181 BGB-Problem, ne? Und der wäre dann bei der einen GmbH von 181 befreit und bei der anderen nicht, dann wird's witzig. Dann weil dann wird es langsam, ja. dann wird es nämlich langsam drauf ankommen. Dann, ja, aber
auch einen Chart, also
dann muss man dann muss man das Flipchart auspacken und es aufzeichnen, wie das im Einzelnen geht. Aber solche Fälle haben wir ja tatsächlich relativ häufig, jetzt vielleicht für den Podcast ein bisschen zu wild. Aber das vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie wollen, nehmen Sie das mit, die allgemeinen Ausführungen, die wir getätigt haben und auch hier diesen konkreten Fall eben zur Frage 44a Absatz 2 Beurkundungsgesetz. Wie ist es nochmal? Welche Maßstäbe gelten da? Was ist vielleicht auch umstritten? Worauf muss man achten? Am besten ist natürlich, es kommt nie vor, so wie offensichtlich bei dem Kollegen, der uns hier diese Anfrage gestellt hat, war wahrscheinlich das erste Mal. Und dann noch vielleicht fürs weitere vertiefte Nachdenken oder auch fürs Augenoffenhalten, wenn das Problem an anderer Stelle auftaucht. Wer vertritt hier eigentlich wen? Wo kommt die Vertretungsmacht her? Und muss man die beiden Punkte vielleicht an der einen oder anderen Stelle auseinanderhalten? Weil ich glaube, dass tatsächlich diese Rubriken, die da oft verwendet werden, in dem Fall des Auftretens einer GmbH und KKG, da wird halt durch dieses Offenlegen, der Geschäftsführer handelt für die GmbH und die GmbH ist die Komplementärin dieser KG, mit diesen Worten wird die Vertretungsmacht dem Grundbuchamt gegenüber klar dargestellt und damit auch offengelegt. Man macht ja dann auch üblicherweise noch Registerbescheinigungen nach 21 B.O., dass man sagt, also durch Einsicht ins Handelsregister bin ich also auch davon versichert, dass diese Vertretungsverhältnisse so sind. Damit wird dem Grundbuchamt die Vertretungsmacht nachgewiesen, aber diese andere Frage, in wessen Namen wird denn die Erklärung abgegeben, das kann man sich ja schon mal, also
klar.
Ja, ist wirklich, wirklich ganz interessant, ob man nicht auch schreiben könnte, der Geschäftsführer handelt für die KG, vertreten kann er deswegen, weil er ist Geschäftsführer der GmbH, die ist wiederum Komplementärin der KG, so könnte man es ja wahrscheinlich auch machen. Okay, prima. Nein, also dann ganz herzlichen Dank auch für diesen interessanten jetzt Impuls und Input dann mit dieser Frage des Vertreters an dieser Stelle. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hatten Freude an dieser Folge. Ich freue mich auf die Folge zwischen dem Brennen der dritten und der vierten Kerze auf dem Adventskranz und wünsche Ihnen bis dahin eine nicht allzu stressige Vorweihnachtszeit. Auf Wiederhören.